Okay, Jesus, ich will dir jetzt Danke sagen für diesen Abend. Ich will dir Danke sagen für all das, was du hier vorbereitet hast. Ich will dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich will dir vor allen Dingen Danke sagen, dass wir heute deinen Geburtstag hier feiern können. Und dass dein Geburtstag immer wieder so was Besonderes ist, wo du uns in erster Linie so reich beschenken möchtest. Nicht mit den Geschenken, die wir so bekommen, aber mit den Dingen, die wirklich vom Himmel sind, die du für uns vorbereitet hast, Jesus. Danke, dass wir in dir alles finden dürfen, was wir brauchen. Und danke, dass du uns da auch heute neu auch mit diesem Gottesdienst beschenken möchtest. Mit deiner Liebe und mit deinen Worten, mit deiner Wahrheit. Und ich lade dich einfach ein, dass du ja heute Abend jetzt auch durch diesen Raum gehst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der hier ist, dass du jede einzelne Geschichte kennst und dass du mit jedem wirklich in so einem kostbaren Prozess stehst. Und ich bete, dass du heute jeden Einzelnen ganz neu ermutigst, ganz neu an die Hand nimmst und ganz neu beschenkst mit dem, was nur du geben kannst, Jesus. Danke, dass du hier bist. Amen. Wenn ich euch heute alle fragen würde, ihr müsst jetzt keine Antwort geben, aber wenn ich euch diese Frage stellen würde, ob ihr ein erfülltes Leben haben wollt, ein erfülltes Leben führen wollt, dann bin ich mir sicher, dass fast jeder hier die Hand heben würde. In uns tief drin steckt eine ganz große Sehnsucht, glücklich zu sein, ein Leben zu führen, was Spuren hinterlässt, wo wir das Gefühl haben, etwas Gutes beizutragen. Und ganz oft, man merkt es besonders so im jungen Alter, fängt man an eben zu träumen, wie irgendwann mal das Leben ausschauen soll. Und da gehören die verrücktesten Träume dazu. Aber man ist wirklich an dem Punkt, wo man sagt, mir sind keine Grenzen gesetzt. Und so fangen wir an, ja, in unserem Leben einen Kreis zu ziehen. Und in diesem Kreis sind so gewisse Dinge, wo wir sagen, das brauche ich, in meinem Leben glücklich zu sein. Das beginnt ganz oft damit, dass man sagt, ach, irgendwann, da würde ich wirklich gerne mal heiraten, einen tollen Partner finden. Ich hätte gerne Kinder. Das ist nicht für jeden das Gleiche. Ich schreibe einfach mal ein paar Beispiele an. Ich hätte gern einen tollen Job, in dem ich richtig glücklich bin, ein tolles Auto, hätte gern ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung. Ich schreibe jetzt einfach mal Haus, das ist kürzer. Ich würde vielleicht gerne genügend Geld haben, um reisen zu können. Ich hätte gerne tolle Freunde in meinem Leben, mit denen ich mein Leben teilen kann. Genau, und dann einfach, weil wir ja hier in der Gemeinde sind, schreibe ich das einfach mal hin. Ich hätte auch gern so eine richtig coole Gemeinde, in die ich gehen kann, wo ich mich wohlfühle, wo ich auftanken kann. Genau. So, und dann ist man so jung und dann denkt man darüber nach und dann hat man den ersten Liebeskummer und dann kriegt man die erste Mal die Krise, oh, was ist, wenn ich nie in meinem Leben heiraten werde, wenn alles ganz hoffnungslos aussieht oder ich merke, oh, in der Schule bin ich schlecht und ich merke irgendwie, okay, die Noten sind nicht so gut für den Traum, den ich eigentlich habe, um den wahr werden zu lassen. Und so schön, wie das immer ist mit dem Träumen, aber dann sagt man ja immer so schön, dann kommt eben das Leben. Und es fühlt sich eben ganz selten so an, als ob man ein erfülltes Leben führen würde. Vielmehr haben wir das Gefühl, dass unser Leben auch dieser Kreis ist, aber dass in uns eine ganz große Leere ist. Es fühlt sich leer an. Und diese Leere, die kann dadurch entstehen, dass wir sagen, okay, ich habe vielleicht ein, zwei Dinge hier in meinem Leben, aber mir fehlt wirklich eine glückliche Ehe, mir fehlt wirklich der Partner für mein Leben. Ich habe den bis heute noch nicht gefunden. Oder ich sage, ich habe vielleicht eine tolle Ehe und ich habe Kinder und so weiter und so fort, aber in meinem Leben fehlen mir die Freunde oder ich wohne irgendwie unter Verhältnissen, mit denen ich nicht glücklich bin und so weiter und so fort. Und selbst wenn wir ein paar von diesen Dingen haben, fühlt sich das innerlich trotzdem wie leer an, weil man denkt, ach, ich bräuchte doch eigentlich noch das, um glücklich zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurem Leben, aber ganz oft, gerade wenn man noch sehr jung ist, hat man dieses Gefühl, okay, wenn ich in meinem Leben dieses oder jenes habe, dann bin ich total erfüllt, dann habe ich es in meinem Leben erreicht. Wenn ich endlich diese Jobbeförderung habe, wenn ich endlich diesen Posten habe, dann bin ich wirklich erfüllt. Oder wenn ich endlich das Kind habe, dann habe ich ein erfülltes Leben. Oder wenn ich endlich so mein schönes eigenes Haus, so was ich mir schon immer erträume, wenn ich endlich in mein Haus ziehe, dann habe ich das erfüllte Leben. Und das ist etwas, worum wir uns drehen. Und dann gibt es aber noch die andere Seite, nämlich, dass Menschen, die all das hier haben, wo alles drin ist, erleben trotzdem diese Leere. Und das ist eine ganz schlimme Leere, weil man so denkt, Mensch, wenn man von außen drauf guckt, ich habe doch alles in meinem Leben, alles, was sich jeder Mensch wünschen würde. Und trotzdem fühle ich mich in mir drin total leer und einsam. Und das ist eine Leere, die ist ziemlich schmerzhaft. Ich finde diese Leere hier, wenn mir hier etwas fehlt, kann das auch sehr schmerzhaft sein. Aber wenn ich das alles habe und merke, auch das füllt mich noch nicht aus, wo soll ich denn dann mit meinem Leben hin, um wirklich erfüllt zu sein? Das betrifft auch ganz oft Menschen, die Jesus kennen, die sagen, okay, ich kenne auch Jesus und trotzdem komme ich nicht an die Fülle ran, die Gott eigentlich für mich hat. Und ich finde es ganz wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass eben auch Menschen, die all das hier haben, zutiefst leer sein können. Und man nicht Menschen daran beurteilen sollte, ob sie all diese äußeren Dinge haben, sondern es kommt wirklich darauf an, wie sieht es in meinem Herzen aus? Ich glaube, wir alle, die hier sitzen, können von uns sagen, dass wir eigentlich haben, was wir zum Leben brauchen. Ich glaube, in uns allen kommt manchmal so ein komisches Gefühl hoch, wo wir sagen, was ist eigentlich mein Problem? Andere Menschen auf dieser Welt, die hätten gerne mein Leben. Es gibt doch überhaupt keinen Grund, oder was ich mir hier für Probleme fabriziere oder was auch immer, das sind doch alles Luxusprobleme. Und trotzdem sagt man gerade über unsere europäische Gesellschaft, dass da so starke psychische Erkrankungen da ist, dass da so eine Leere, so eine Einsamkeit da ist, wie nie zuvor, obwohl wir so einen reichen Wohlstand haben. Manchmal hat man dann diesen Punkt, man zieht in das Haus ein und man denkt, okay, jetzt bin ich richtig glücklich, das hält auch ein paar Wochen, ein paar Monate an und mit der Zeit merkt man aber, das verfliegt und ist irgendwie nicht mehr da. Und dann fangen wir an, diese Leere füllen zu wollen, weil diese Leere, die möchte niemand haben. Man rennt entweder von dieser Leere weg, weil man möchte sich nicht mit der Leere in sich selbst auseinandersetzen, oder man stopft eben diese Leere. Und wie kann ich Leere stopfen? Indem ich sage, ich kaufe mir Sachen. Kaufen ist immer schön, weil wenn ich denke, ich bin innerlich leer, wenn ich was kaufe, mache ich mir vor, okay, ich muss einfach nur genügend haben, dann geht die Leere schon weg. Oder ich gehe Beziehungen ein, wo ich weiß, die tun mir eigentlich nicht gut, aber ich habe so eine Angst davor, alleine zu sein. Deshalb gehe ich lieber eine Beziehung ein, als komplett alleine zu sein. Oder wir sagen, wir investieren in unsere Karriere, weil wir denken, okay, wenn ich richtig Erfolg habe, richtig viel Kohle, dann geht's mir gut. Und dadurch entstehen auch ganz oft diese bekannten Süchte, dass Leute zum Beispiel so arbeitssüchtig werden, weil sie mit diesen Momenten, wo sie allein nach Hause kommen, nicht zurechtkommen. Oder wo Leute immer und immer wieder was Neues brauchen, weil dieses Gefühl ist, es reicht für mich einfach nicht aus. Genau. Und hier kommt für mich Jesus ins Spiel, in genau dieser Lebenssituation, wo ich diese Leere erlebe. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10b, ich bin gekommen, genau das ist in der Folie, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin gekommen, also dieses Kind, was wir heute hier sehen, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Das sagt wirklich, das ist dieses bekannte Ich-Wort, das sagt er über sich selbst. Ich bin gekommen, damit du ein Leben in Fülle hast. So Fülle, sagen wir jetzt nicht unbedingt erfüllt, kennen wir schon eher, aber Fülle ist jetzt so ein Wort, was wir nicht so normalerweise gebrauchen. Was ist denn Fülle? Fülle ist volle Intensität, ein volles Maß, volles Genügen, mehr als genug. In anderen Übersetzungen heißt es auch, dass sie ein überfließendes Leben haben sollen. Es geht wirklich um einen Überfluss. Es geht nicht um einen Mangel, sondern es geht darum, dass Jesus dir ein Leben schenken möchte, wo du so sehr überfließt, dass andere nur staunen können und von dir was abbekommen aus dem, was da drüber geht. Und in der Bibel lesen wir von einer Geschichte, von einer Begegnung in Johannes 4. Und da wird eine Frau beschrieben, die genau diese Leere kennt. Und zwar war das eine samaritanische Frau, Das war eine Frau, die zu der Zeit, wurden behandelt wie Ausländer, die waren nicht wirklich beliebt, die waren sehr ausgegrenzt. Und sie ging immer in der Mittagszeit zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jetzt war das ein sehr weiter Weg, um zu diesem Brunnen zu kommen. Und in diesen Ländern, es ist richtig heiß in dieser Zeit. Das heißt, in dieser Zeit arbeitet eigentlich niemand, man macht keinen Schritt vor die Tür, man ruht sich eher aus, man geht eher in den Morgenstunden oder in den Abendstunden, aber auf keinen Fall in der Mittagszeit. Und diese Frau geht mit ihrem Wasserkrug, der sehr schwer ist, geht sie los zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und inmitten ihrer Tätigkeit begegnet sie Jesus. Und dieser spricht mit ihr und sagt zu ihr, hey, gib mir bitte zu trinken. Und sie ist ganz erstaunt und sagt, du, ich wusste gar nicht, dass du ein Gefäß mit hast, um schöpfen zu können. Und Jesus sagt dann einen Satz zu ihr, der mir für uns heute ganz besonders wichtig ist. Er sagt zu ihr, wenn du erkennen würdest, wer ich bin. Wenn du erkennen würdest, wer ich bin. Dann würdest du mich fragen und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Weil wenn du weiter von dem normalen Wasser trinkst, wirst du immer und immer wieder Durst haben. Aber wenn du von dem Wasser trinkst, was ich dir gebe, wirst du nie wieder dürsten. Im Gegenteil, es wird zu einer Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jetzt lasst uns mal diese Begegnung näher anschauen. Jesus begegnet dieser Frau in einem Moment des schweren Alltags. Das war nicht ein Gottesdienstbesuch, das war nicht, ich fahre jetzt mal auf eine tolle Konferenz, um aufzutanken und Jesus zu begegnen. Es war inmitten der Schwere ihres Alltags. In einem Moment, wo sie sich kraftlos fühlt, wo sie sich würdelos fühlt und alleine ist, zutiefster Einsamkeit erlebt. Sie fühlt sich als ein Niemand, der keine Bedeutung hat, der eher anderen Menschen aus dem Weg gehen muss, weil niemand was mit ihr zu tun haben möchte. Eine Person, die von Menschen ganz bewusst gemieden wird. Und Jesus ist es, der sich zu ihr dahinsetzt, an diesem einsamen Ort. Und ich glaube, wir haben alle diese Momente in unserem Leben, wo wir uns einsam fühlen, wo wir uns unverstanden fühlen mit unserer Lebenssituation, vielleicht sogar ausgeschlossen. Weil das Leben kann mitunter sehr, sehr schwer sein. Aber auch Jesus ist in deinem Leben nicht derjenige, der sich von dir abwendet und sagt, ah, das ist mir bei dir irgendwie alles zu kompliziert, sondern er kommt zu dir, er setzt sich neben dich und er fängt an, mit dir zu reden. Und er sagt zu dir, wenn du wüsstest, wer ich bin, zu deiner Lebenssituation, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, wenn du wüsstest, wie kostbar du für mich bist, dann hättest du mich gebeten. Diese Lehre, die wir haben. Ganz oft wissen wir nicht, wer dieser Jesus wirklich ist. Wir wissen ganz oft nicht, wie sehr er uns wirklich liebt und wie kostbar wir für ihn sind. Er will uns so, so viel mehr geben, als wir erbitten können. Er möchte, dass wir ein Leben führen, wo wir überfließen. Jesus sagt zu dir, ich habe was für dich, wo du nie wieder diesen Durst erleben musst, sondern du sollst zu einer Quelle werden. Das ist das, wozu ich dich berufen habe. Du sollst zu einer Quelle werden. Gott sagt zu uns, dass wir Gefäße sind. So, Gott sagt zu uns, du bist mein Gefäß. So, jetzt fühlen wir uns, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz oft fühlt man sich als Gefäß vielleicht so, dass man sagt, okay, ich habe hier vielleicht noch 20% in meinem Leben übrig, wo ich mir, also so 20% an Kraft, wenn überhaupt bei manchen, wo ich so das Gefühl habe, okay, das kann ich mal noch zusammenkratzen, um irgendwie was, also für irgendjemanden oder irgendwas zu überfließen. Aber die anderen 80%, die ich hier habe, die sind schon wie leer gesaugt aus meinem Leben durch die Erwartungen, die Menschen an mich stellen. Ich schreibe das mal alles hin. Es ist manchmal gut, das einfach zu sehen. Erwartungen können uns total leer machen. Sorgen. auch immer wieder Beziehungen, wo wir merken, es steht was irgendwie zwischen Menschen, wo so eine Unvergebenheit einfach da ist. Schreib mal Unvergebenheit hin. Angst ist immer wieder ein großes Thema in unserem Leben. Und all das gibt uns so dieses Gefühl, oh, da ist überhaupt nicht mehr viel da. Und ich lebe vielleicht sogar mit Jesus, aber ich habe nur diese 20% und ich weiß nicht, was ich mit all dem hier tun soll. Ich bin davon eigentlich total überfordert. Und das führt eben alles dazu, dass wir uns in unserem Leben leer fühlen. Diese Frau möchte von Jesus dieses Wasser, wo sie nie wieder Durst haben muss. Und Jesus sagt zu ihr, ja, aber hole bitte erstmal deinen Mann. Und diese Frau ist plötzlich ganz ehrlich und sagt, du, ich habe überhaupt keinen Mann. Ich habe zwar 5 Männer gehabt, aber niemand von diesen 5 Männern ist wirklich mein Mann. Jesus wusste sofort, ja, das stimmt, du hast diese 5 Männer gehabt, aber keiner ist deiner, du hast die Wahrheit gesagt. Jesus wusste, dass diese Frau ihre eigene Leere und ihre Sehnsüchte mit Männern stillen wollte, aber dass diese Männer eben ihre Sehnsucht nicht stillen konnten. Diese Frau hatte eine innere Leere, die nicht gefüllt werden konnte. Und diese Wahrheit müssen wir uns persönlich ganz sehr zu eigen machen. Kein Mensch dieser Welt kann dich glücklich machen. Kein Mensch dieser Welt kann dich erfüllen. Kein einziger. Nicht dein Ehepartner, nicht dein Partner, nicht dein Freund, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder. Keine Beziehung in deinem Leben kann dich erfüllen. Und ganz oft gehen Beziehungen genau aus diesem Grund auseinander, weil so ein großer Druck drauf liegt, dieses von dem anderen zu erwarten, du bist der eine, der mich glücklich machen muss. Du bist der eine, der mich erfüllen muss. Und der andere kann das einfach nicht geben, was sich der eine wünscht. Und es kommt, alle beide Partner haben eine innere Leere, mit der sie sich auseinandersetzen müssen und wo sie merken, es kann nichts in dieser Welt diese Leere stillen. Nicht der Mensch ist, nicht der normale Partner ist in die Welt gekommen, um dir Fülle zu geben. Nicht dein Job ist in die Welt gekommen, um dir Erfüllung zu geben, sondern Jesus allein. Und wie kann denn nun, wenn wir sagen, wir kennen sogar Jesus, wie können wir denn nun einen Lebensstil führen, wo wir sagen, wir sind so randvoll mit ihm, dass es aus unserem Leben überfließt und dass andere durch uns gesegnet werden? Wie können wir so ein Leben führen? So, jetzt nehme ich das dritte Blatt. Ich bin heute verschwenderisch. Wir haben in unserem Leben, der Matthias hat es letzte Woche schon angesprochen, ganz oft das Problem mit der Lüge zu tun. Dass wir ein Gottesbild haben, was Gott nicht ist, aber wo wir so geprägt worden sind aufgrund von unseren Eltern, von unserer Geschichte, von unseren Erfahrungen, dass uns diese wahre Beziehung mit Jesus manchmal verloren geht. Und mir sind so 2 Dinge in den Kopf gekommen, die mir wichtig sind. Und zwar gibt es die eine Gruppe, die platzieren ganz oft Gott hier oben. Ich mache das mal als Dreieck, weil wir ja an den 3-einigen Gott glauben. An Gott den Vater, der sagt, ich will dich überreich versorgen. An Gott den Sohn, der sagt, hey, ich bin Kind geworden, damit du wirklich dieses Leben in Fülle haben kannst. Und Gott den Heiligen Geist, der sagt, ich werde dich leiten, ich werde dich lehren, ich werde dich trösten in aller Einsamkeit. Das ist immer wieder wichtig auch zu sehen, okay, es hat wirklich diese 3 verschiedenen, die ein Gott sind. So. Und ganz oft haben wir hier oben unseren Gott. So. Und es ist prinzipiell, finde ich, das richtig zu sagen, okay, Gott steht über uns, es ist nichts Falsches. Aber das Problem ist, dass unser Gottesbild ganz oft das ist, der steht hier über mir. Und ich muss alles einhalten und ich muss alles richtig machen. Ganz oft assoziieren wir Gott mit unserem Chef oder mit unserem Auftraggeber. Manchmal empfinden Leute das vielleicht sogar wie so ein Sklaventreiber, der das von mir erwartet. Und ich habe in meinem Leben eigentlich keine Wahl, als dass ich ihm gehorchen muss. Ganz oft betrifft es Christen, die in sehr frommen Elternhäusern aufgewachsen sind. Das ist nicht immer so, aber wo das sehr stark ist, auch die Eltern oder das Umfeld nicht enttäuschen zu wollen, zu sagen, okay, ich muss alles richtig machen. Auch dieses Denken, es hängt alles von mir ab. Es geht um mich. Ich muss alles richtig machen. Ansonsten werde ich bestraft und irgendwie passiert was ganz Schlimmes. Das ist ein ganz gesetzliches Denken, dieses, ich muss alles richtig machen. Und das ist aber ein Leben, was wahnsinnig anstrengend ist. Wenn ich ein Leben führe, wo ich das Gefühl habe, es hängt alles von mir ab und ich muss alles richtig machen, dann kann ich nur irgendwann zusammenbrechen, weil ich merke, ich komme mit mir selbst an meine Grenzen. Ich werde Gott enttäuschen. Das ist ja dieses Denken. Und Gott bricht es das Herz, wenn wir so über ihn denken, wo er sagt, so bin ich nicht. Ich bin nicht dein Sklaventreiber, sondern ich bin dein Vater und ich sage zu dir, und du bist mein Kind, was ich liebe. Wisst ihr, mit dieser Sicht, da ist nicht Jesus da, wo dieses Wort Gnade, also Gnade ist ja dieses, so, du hast es nicht verdient, dass Jesus gesagt hat, okay, ich nehme all das, was du an Mist gebaut hast, auf mich, aber Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich sogar meinen Sohn gegeben habe, damit du dieses Leben in Fülle bekommst. Das ist Gottes Herz, dass du das Leben in Fülle bekommst. Und dann gibt es noch eine andere Ansicht, die wir ganz oft haben. Da verorten wir Gott so ein Stück weit hier neben uns. Ich habe das mal so umschrieben mit, Gott ist unser Ratgeber. Heutzutage wird es gerade immer mehr, habe ich so den Eindruck. Man geht zu Gott hin und man sagt zu ihm, du Gott, was denkst du über die und die Situation in meinem Leben, was ich da tun soll? Und dann hört man so, okay, Gott sagt gerade zu mir, okay, das macht er mir irgendwie wichtig. Und dann hört man sich das so an und denkt so, ja, das ist wirklich gut. Aber dann gehe ich nochmal zu meinem Vater. Ich frage mal meinen Vater, ja Vater, was denkst du denn über meine Lebenssituation? Dann gehe ich noch zu meiner Mutter, dann gehe ich zu einem guten Freund, dann gehe ich noch zu einem, wo ich denke, oh ja, der hat richtig viel Weisheit, den frage ich mal. Und dann wege ich das so alles ein bisschen miteinander ab und entscheide mich dann für eine Position und sage dann, nee, also das leuchtet mir irgendwie am meisten ein, das passt am besten zu mir, ich mache das jetzt einfach so, wie die Person das zu mir gesagt hat. Und dadurch bringen wir aber Gott auf eine Ebene runter, wo er auch sagt, das bin ich nicht. Du kannst entscheiden, du kannst mit mir gehen, das ist okay, wenn du mich nur als Ratgeber nimmst, aber da wirst du nicht die Fülle in deinem Leben finden. Du wirst nicht die Fülle haben, wenn ich hier dein Gesetzgeber bin. Du wirst aber auch nicht die Fülle haben, wenn ich einfach eine Option bin in deinem Leben. Und je nachdem, ob man sich gerade so fühlt, so entscheidet man sich eben. Gott wird immer wieder seine Arme für dich öffnen und sagen, du kannst jederzeit wieder zu mir kommen. Du kannst wegrennen, zurückkommen. Aber es gibt halt irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo das nicht mehr gehen wird, wo du wirklich entscheiden musst, wie positionierst du dich. So. Und wie finden wir jetzt das Leben, was wir eigentlich wollen? Ein erfülltes Leben können wir nur finden, wenn Jesus zu unserem Fundament wird. Was heißt Fundament? Darauf steht alles. Er ist der, auf dem ich mein ganzes Leben baue, auf dem ich meine Ehe baue, auf dem ich die Erziehung meiner Kinder baue, auf dem ich meinen Job baue, auf dem ich baue, wo ich Single bin und ich weiß, wie soll ich mit dem Single-Sein zurechtkommen. All unsere Lebensbereiche, alles drum und dran, gründet auf Jesus. In Matthäus 7, die Verse 24 bis 27 steht, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Die Stürme werden in deinem Leben kommen und ich glaube, viele von euch, die haben schon richtig heftige Stürme erlebt. Und die Frage ist eben genau in den Stürmen, worauf hast du dein Leben gebaut, wo es dir gut ging, wo die Sonne geschienen hat? Worauf hast du dein Leben gebaut? Wenn du, ich finde immer wieder dieses Beispiel mit Ehe, so schmerzhaft wie das für manche auch ist, aber das Beispiel Ehe ist für mich in dem ganz wichtig, weil wenn ich sage, der eine baut seine Ehe auf Gottes Fundament und sagt, Jesus ist es, der meinen Mangel stillen muss. Jesus ist es, der das Wichtigste in meinem Leben ist, auf dem ich alles baue. Und der andere Partner, der sagt, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich baue mein Leben auf ihn. Und beide stehen fest auf Jesus. Dann können sie miteinander gehen, auch durch die schlimmsten Stürme in ihrem Leben. Und sie werden aber da durchkommen, weil Jesus da ist. Und es ist oftmals ganz, ganz schwer, wenn man merkt, das ist so, der eine baut darauf und der andere nicht, dann merkt man, dann geht es ganz schön zur Sache, wo das ganz schön wehtun kann. Oder das kann genauso sein, wenn du irgendwie merkst, ich bin gerade an meinem Job, an einem Punkt, wo ich sage, dieser Job füllt mich nicht länger aus. Wie gehe ich damit um? Wenn ich sage, Jesus ist mein Fundament und ich weiß, Jesus meint es gut mit mir, dann kann ich mein Bestes geben, jeden Tag, wo er mich hinstellt und darauf vertrauen, Gott, du wirst Türen öffnen, du wirst dich um mich kümmern. Bei dir sind Wege möglich, die ich heute noch nicht sehen kann. Ich will dir treu dienen und ich will das Beste geben, weil du mir immer wieder alles geben wirst, was ich brauche. Es ist sowas Besonderes, wenn man Menschen begegnet, die sagen, sie holen ihren Wert, ihr ganzes Sein von Jesus und nicht von der Anerkennung von Menschen, nicht von dem Erfolg, den sie haben, nicht von dem, was sie besitzen, weil das wird sie immer und immer wieder leer zurücklassen. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Du gehst vielleicht auf Arbeit, hast einen Tag, da bekommst du totalen Applaus, total viel Ermutigung, Anerkennung, gehst ganz glücklich nach Hause. Eine Woche später läuft das schief, du hast einen riesigen Fehler gemacht. Und dann bricht diese Welt zusammen, weil du denkst, oh nein, die können mich jetzt alle nicht mehr leiden. Ich bin total der Versager, weil dieses Gefühl ist, mein Wert hängt von dem ab, was ich tue. Wenn du Träume hast, die noch nicht wahr geworden sind und du dich in denen einsam fühlst und sagst, andere leben die Träume, die ich eigentlich habe und du fühlst dich vergessen in dem und du sagst aber, Jesus, es fühlt sich so schrecklich an, aber ich will mich immer wieder zu dir bekennen. Ich will immer wieder sagen, du bist mein Fundament. Dann wirst du erleben, wie Gott dich füllt inmitten von dieser Einsamkeit. Dann wirst du merken, auch wenn es dunkel ist, ist Jesus da. Er wird dich trösten. Er wird mit dir sein und er wird dein Herz füllen. Und du wirst wissen, Gott, du hast den perfekten Zeitplan für mich. Du siehst mich. Am besten beschreibt es Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Du erleidest keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Inmitten von solchen Situationen, wo wir merken, eigentlich fühle ich mich gerade eher so, ich habe totalen Mangel in meinem Leben, ist es gut, manchmal diese Bibelworte über unser Leben auszusprechen und über unser Leben auszusprechen. Ich habe keinen Mangel. Du bringst meinen Becher zum Überfließen. Du gibst mir einen Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ich wünsche mir diese tiefe Offenbarung zu Weihnachten, dass du wirklich weißt, wer er ist. Wenn du wüsstest, wer ich bin, wie er das zu dieser Frau gesagt hast. Und dass du weißt, wie sehr er dich liebt. Der Teufel wird immer und immer und immer wieder verhindern wollen, dass du in Gottes Gegenwart kommst. als diese Frau diesem Jesus begegnet ist und mit ihm Gemeinschaft hatte, wurde sie plötzlich ehrlich. Da war nicht länger Platz für Scham. Plötzlich erzählte sie, wie es wirklich in ihrem Leben aussieht. Und Jesus verurteilte sie nicht dafür, sondern er sagte, ja, genau, du hast die Wahrheit gesprochen. Jesus freut sich so sehr, wenn wir ehrlich vor ihm werden, wenn wir nicht länger vor dieser Leere wegrennen, wenn wir nicht länger mit irgendwelchen Dingen diese Leere zustopfen, sondern wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich fühle mich gerade echt leer, du musst mich füllen. Ich will, dass du mich füllst, weil ich weiß, alleine das, was du mir gibst, wird mich nicht wieder dürsten lassen. Eure Fülle liegt nicht in dem, was ihr habt. Eure Fülle liegt nicht in dem, was ihr tut oder was andere Menschen euch sehen, sondern eure Fülle liegt in Jesus. Die Fülle liegt nicht im Außen, sondern hier drinnen. Du hast keinen Mangel. Wie kann das praktisch aussehen, dass wir so ein Leben führen? Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Beispiele anbringen, wie wir in so einen Lebensstil reinkommen, wo wir sagen, okay, das kann man da eintrainieren, irgendwie anderes Denken und so weiter und so fort. Mir ist ein Punkt für, gerade auch jetzt für diese Zeit, ganz wichtig. Wie widersteht man den Teufel am besten? Durch Dankbarkeit. Jetzt denkst du vielleicht, ja Sarah, du kannst es total einfach sagen, durch Dankbarkeit. Du könntest eine riesige Liste aufzählen, was auf jeden Fall stimmt. Aber ich will dich ermutigen, such die Dinge, für die du dankbar bist und sprech das über dein Leben aus. Weil jeder hat hier in diesem Raum Grund, um dankbar zu sein. Und das Tolle ist, dass Dankbarkeit, du kannst sagen, hey Jesus, ich bin dankbar für Menschen in meinem Leben, die mit mir durch die Dunkelheit gehen. Jesus, ich bin dankbar für ein Zuhause, was ich habe, wo ich jeden Abend in ein warmes Bett gehen kann, wo ich nicht frieren muss. Ich bin dankbar, dass du mit mir gegangen bist durch alle Phasen in meinem Leben. Ich bin dir dankbar, dass du mein Leben kennst. Ich danke dir, dass ich heute an viel mehr Schritte gegangen bin, dass ich heute an einem anderen Punkt stehe wie letztes Jahr zu Weihnachten. Ich darf heute an einem anderen Punkt stehen wie letztes Jahr zu Weihnachten, weil du mit mir Schritte gegangen bist. Aber ich danke dir auch dafür, dass mein Heute nicht der Endpunkt ist. Dass auch wenn Verheißungen, Träume, Wünsche, die Gott in deinem Heute nicht wahrgemacht hat, heißt es nicht, dass die nicht morgen erfüllt werden. Jeder Tag in deinem Leben kann dich einen Schritt näher bringen zu dem, wo Gott sagt, da will ich mit dir hingehen. Und Gott liebt es, jeden Tag mit dir zu gehen. Er liebt es. Und ich finde, das ist so was Wichtiges, was wir für uns annehmen dürfen. Jesus hat eine Zukunft für uns, eine Zukunft, eine Hoffnung. Er ist unsere Zukunft und Hoffnung. Und ich fand es mal echt cool, habe ich letztens gelesen, dass es bei Gott zwei Zeiten gibt. Die erste Zeit ganz, also nicht nur ganz, sondern ganz langsam. So wo du denkst, Mann, ich sitze hier seit Jahren und der Durchbruch kommt nicht. Was ist mit meinem Leben los? Ganz langsam. Aber das Coole ist, das ist wirklich cool, die zweite Zeit ist plötzlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber das sind so Dinge, die sind so wie so ein Nebel. Man sieht nichts, man weiß nicht, wo soll mein Leben überhaupt hingehen. Das macht alles gar keinen Sinn, man ist hoffnungslos und so weiter und so fort. Und dann sagt man aber, okay, Jesus, ich will bei dir dranbleiben. Ich will, dass du mein Fundament bist. Ich gehe mit dir da durch. Und du wachst den nächsten Tag auf und plötzlich passiert was, wo du schon längst nicht mehr damit gerechnet hast. Und plötzlich ist dein Leben ganz anders. Und so ist Gott. Aber er liebt es, mit dir durch diesen Prozess zu gehen und dir zu zeigen, dass plötzlich was in deinem Leben dann kommt, das wird dich nicht erfüllen. Das wird dich nicht erfüllen. Das, wofür du schon lange gebetet hast, wenn das wahr wird, ist total toll und du kannst es feiern und dich darüber freuen. Aber wenn du darauf, auf dieses, wenn das plötzlich passiert, dein Leben baust, wird es dich nicht erfüllen. Es wird für eine Zeit, wirst du sagen, das ist alles, was ich mir immer gewünscht habe. Aber irgendwann wirst du wieder merken, dass die Leere kommt. Und deshalb will ich euch heute ermutigen zu sagen, Jesus, in dir habe ich alles, was ich brauche. Du schenkst mir voll ein, in dir habe ich keinen Mangel. Und ich will neu, dass du das Fundament in meinem Leben bist, in jedem einzelnen Lebensbereich. Ich will, dass du meinen Mangel stillst, damit keine Situation und kein Mensch um mich herum diesen Mangel stillen muss. Und dafür würde ich gern noch beten. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du gekommen bist, damit wir die Fülle haben. Und ich danke dir, dass du die Fülle in unserem Leben bist. Und ich will dich um Vergebung bitten, wo wir so oft so eine Haltung haben von Mangel, von dem, ich habe nicht genug. Und ich bete, dass du unsere Herzen zum Überfließen bringst mit Dankbarkeit über das, wer du in unserem Leben bist und wo du uns schon reich beschenkt hast. Und Jesus, ich will für all die beten unter uns, die seit Jahren auf Verheißungen warten, die nicht wahr geworden sind und die mutlos geworden sind und die leer sind und hoffnungslos sind. Und ich bete, dass du neu als ein Gott kommst, der sagt, mir ist alles möglich. Mir ist alles möglich. Vertrau mir, vertrau meinem Zeitplan, vertrau dem Prozess. Und Jesus, wir wollen dich inmitten der Dunkelheit und inmitten der Prozesse immer wieder finden. Wir wollen nicht, dass du weggedrängt wirst, sondern dass wir wirklich zu dir kommen können und dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Wir beten, dass du es bist, der uns tröstest, dass du es bist, der uns einen Platz der Ruhe gibt und dass wir bei dir ehrlich werden können, wie diese Frau, dass wir ehrlich werden können, wie es uns geht und was das Leben mit uns macht und dass du uns dann inmitten dieser Zerbrochenheit neu begegnen kannst, Herr. Danke, dass du alles gebrauchst und dass du alles zusammenpuzzelst, wo wir keinen Sinn sehen. Danke, dass du weiter schauen kannst, als wir sehen können. Und danke, dass du uns eine Zukunft voller Hoffnung, voller Freude und voller wahrgewordener Verheißungen geben wirst, Jesus. Amen.